You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Hi, Jan Jessen hier. Normalerweise hört ihr in unserem Podcast So fühlt sich Krieg an, die Geschichten von Menschen aus der Ukraine. Seit ein paar Tagen berichte ich allerdings für die Funke Mediengruppe aus Israel, wo der Nahostkonflikt einmal eskaliert, und zwar diesmal sehr, sehr blutig und möglicherweise eben auch zu einem Flächenbrand für die gesamte Region wird. Angefangen hat diese Eskalation mit dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober. Hamas-Terroristen haben aus dem Gazastreifen heraus israelische Kibbuzim und Städte überfallen, 1400 Menschen, Frauen, Kinder, Männer getötet und mehr als 200 Geiseln genommen, die sie in den Gazastreifen verschleppt haben. In unserer letzten Folge habt ihr von Miriam gehört. Miriam lebt eigentlich im Kibbutz Nahal Oz, ebenfalls ganz in der Nähe des Gazastreifens. Und auch ihr Kibbutz ist eben überfallen worden bei dieser Terrorattacke. Mindestens 14 Menschen sind gestorben. Sie und ihre Familie, ihr Mann und ihre drei Kinder haben das zum Glück überlebt. Und Miriam hat uns eben sehr, sehr eindrucksvoll, wie ich finde, geschildert, was sie da erlebt hat, was sie da erfahren hat und wie tief das Trauma sitzt, was sie da erleben musste. Die Folge packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Aber nicht nur bei ihr besitzt das Trauma tief, das ganze Land ist eben völlig schockiert über das, was da passiert ist, also gesamt Israel. Alle Menschen, die man in diesen Tagen spricht, sind eben voller Trauer und auch voller Wut, muss man sagen, auf das, was da passiert ist. Entsprechend krass fallen auch die Gegenmaßnahmen der israelischen Streitkräfte aus. Man will, das ist das erklärte Ziel, die Hamas und andere Terrororganisationen wie den islamischen Dschihad nachhaltig zerstören. Und deswegen ist der Gazastreifen zurzeit also massiv abgeriegelt. Und hunderttausende Menschen sind geflohen. Die israelischen Streitkräfte haben also dringend dazu geraten, den Norden des Gazastreifens Richtung Süden zu verlassen, weil möglicherweise eine Bodenoffensive ansteht. Also die israelischen Streitkräfte sind bereit, jetzt in den Gazastreifen einzumarschieren. Deswegen eben, wie gesagt, die Aufforderung, sich in den Süden zu retten. Das ist alles nicht ganz einfach. Der Gazastreifen ist eben relativ klein, mit 360 Quadratkilometern ungefähr. Und dort leben 2 Millionen Menschen. Sich da dann eben vor Vergeltungsschlägen in Sicherheit zu bringen, ist nicht ganz einfach. Die palästinensischen Gesundheitsbehörden in Gaza haben Stand Freitag schon über 4.100 Tote gemeldet, die durch die israelischen Luftangriffe ums Leben gekommen sein sollen. Muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn die Gesundheitsbehörden werden von der Hamas kontrolliert, wie gesagt, eine Terrororganisation, die ihrerseits verantwortlich für den Tod von 1.400 Menschen ist und für die jeder tote Zivilist sozusagen, so zynisch sich das auch anhört, ein Propagandaerfolg ist. Für diese Folge habe ich mit einer Palästinenserin und einem Palästinenser im Westjordanland gesprochen. Westjordanland, das ist die Region an der jordanischen Grenze, die von den Palästinensern kontrolliert wird, theoretisch jedenfalls, praktisch, da kommen wir nachher noch drauf, ist das ein Flickenteppich von Zuständigkeiten. Ja, auch im Westjordanland herrscht jede Menge Wut, herrscht Trauer, allerdings nicht über die Massaker der Hamas, sondern über die Art der israelischen Gegenschläge. Leider Gottes wird eben der Terror der Hamas nicht wirklich verurteilt, muss man sagen, im Westjordanland. Jedenfalls bei den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die ich dort getroffen habe.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
There is anger, there is frustration, there is anxiety at the same time. Everyone is watching the news, everyone is feeling a strong sense of anger and actually powerless, wanting to do something but not knowing what to do. We're all very sad by this these continuous massacres against Palestinians, especially against innocent civilians. And the fact that, you know, it's happening to us again. We've been here before. And I'm not just talking about the Gaza wars. I'm talking about Palestinians being massacred and displaced, which happened in 1948, 1967, and now it's happening to us again. And you can't help but wonder, you know, when will this stop? When will the world recognize our existence and our rights?
Das ist gerade Pastor Munter Isaac gewesen. Er ist der Pastor der evangelisch-lutherischen Weihnachtskirche in Bethlehem. Bethlehem kennt man aus dem Neuen Testament, der Geburtsort Jesu Christi. Ja, und mit Pastor Munter Isaac habe ich mit anderen Leuten im Westjordanland über das gesprochen, was da gerade passiert. Ich bin also mit meinem Fotografen André Hirz ins Westjordanland gefahren. Das war ein bisschen tricky, weil eigentlich die großen Checkpoints zu sind und wir dann so ein bisschen Schleichwege fahren mussten. Wir hatten einen Guide dabei, Suleiman Abu Dayeh, ein älterer Palästinenser, der sehr, sehr gut Deutsch spricht, also dann auch eben für uns übersetzen konnte und sich da eben in der Region sehr, sehr gut auskennt. Er kommt also selber aus Beit Jala, das liegt bei Bethlehem, und er kennt, wie gesagt, die Wege, wie man dann reinfährt. Die haben dann irgendwie an einer Stelle einen Erdwall weggegraben, so dass man da mit dem Auto durch konnte. Und so sind wir dann eben ins Westjordanland reingekommen. Und bei allen Gesprächen, die ich da geführt habe, da hat man schon sehr deutlich die Wut der Menschen mitbekommen. Allerdings, wie gesagt, sind die Menschen nicht wütend auf die Hamas und das Massaker, was sie begangen haben, sondern ja, es ist die Wut darüber, dass jetzt gerade im Gazastreifen so viele Menschen sterben. Ganz konkret war an dem Tag, als wir da waren, die Stimmung besonders aufgeheizt. Am Tag davor hat es im Gazastreifen an einem Krankenhaus eine Explosion gegeben. Die Hamas hat sehr schnell berichtet, da sei ein israelischer Luftschlag gewesen, bei dem über 500 Menschen gestorben seien. Israel hat Indizien geliefert, Videos, Bilder, Tonaufnahmen und so weiter, die sehr deutlich darauf hindeuten, dass das eine fehlgeleitete Rakete des sogenannten islamischen Dschihads war. Das ist eine weitere Terrororganisation im Gazastreifen, die dann auf dem Parkplatz explodiert ist, dieses Krankenhauses, wo sich Menschen aufgehalten haben. Es sollen auch nicht diese 500 Menschen ums Leben gekommen sein, sondern deutlich weniger. Aber das Problem ist einfach, das hat sofort verfangen, diese Erzählung der Hamas in der arabischen Welt, ganz konkret in den Palästinensergebieten, und hat die Leute eben sehr, sehr wütend gemacht. Und das haben wir eben auch an dem Tag danach im Westjordanland gespürt. Den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, denen geht es allerdings nicht nur um den konkreten aktuellen Konflikt, sondern das war eben auch ein Thema in allen Gesprächen. Die Frage Besatzung durch die Israelis in den Palästinensergebieten, die, wie Sie sagen, Unterdrückung des palästinensischen Volkes, all das sind eben Dinge, die da immer wieder und wieder und wieder erwähnt werden, weswegen eben auch der Terror der Hamas nicht verurteilt wird, sondern von den allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, als legitimer Widerstand gegen die israelische Besatzung wahrgenommen wird. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man da unterwegs ist, weil, wie gesagt, die Emotionen sind stark, die Emotionen sind möglicherweise auch angesichts der Bilder von toten Kindern nachvollziehbar. Aber es ist eine Unerbittlichkeit, die einem da entgegenschlägt, die ich dann teilweise auch relativ krass fand. Was auch keiner als wirklich rechtens erachtet hat, ist die Tatsache, dass die Israelis in dem konkreten Fall sich selbst verteidigen. Also es gibt eine Terrorattacke von einer Terrororganisation im Gazastreifen und dann entsprechende Gegenschläge. Auch das wurde eigentlich von allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern vom Tisch gewischt, mit dem Hinweis darauf, Israel sei schließlich die Macht, die dafür verantwortlich sei, für die Besatzung und andere Dinge und eben auch dafür, dass es Terrororganisationen oder Organisationen, militante Organisationen, wird ja dann auch immer gesagt, wie die Hamas gäbe. Der Pastor, mit dem ich gesprochen habe, Munter Isaac, sagt ja auch in seinem Statement, was ihr gerade gehört habt, dass ein Massaker, die gerade begangen werden von den israelischen Streitkräften. Das ist so etwas, was man immer wieder hört, dass es sich also um das, was in Gaza gerade passiert, um ein Massaker handelt, um ein Genozid gar, also ein Völkermord. Manche versteigen sich sogar in die Behauptung, das sei die Endlösung, die von den Israelis angestrebte Endlösung der palästinensischen Frage, was natürlich ein mehr als schwieriger Begriff ist, den sie da verwenden. Und natürlich ist das auch Quatsch. Also es geht den Israelis nicht darum, die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen sämtlich zu töten. Das könnten sie relativ schnell tun. Sie haben sehr viel Feuerkraft. Wenn sie die komplett einsetzen würden, stünde im Gazastreifen innerhalb von wenigen Tagen nichts mehr. Also insofern ist das ein schwieriger bis komplett falscher Begriff, der da verwendet wird, was das Thema Genozid angeht. Natürlich sind die Bilder wirklich furchtbar. Also wenn man die Bilder aus Gaza sieht, Zivilistinnen, Zivilisten, die sterben, Babys, kleine Kinder, die aus den Trümmern rausgezogen werden, das ist alles wirklich furchtbar und schwer zu ertragen. Zu weit gehört allerdings auch dazu, dass die Hamas sich in ziviler Infrastruktur versteckt, ihre Kommandobunker unter Schulen baut oder unter Krankenhäusern, ihre Raketen abfeuert von den Dächern von Häusern oder zwischen den Häusern die Raketen, die Raketenstellung versteckt. Die nehmen Zivilistinnen und Zivilisten als Schutzschild. Und das gehört natürlich auch zu weit dazu, dass jeder tote Zivilist für die Hamas sozusagen ein Propagandaerfolg ist. Jeder tote Zivilist ist ein Zivilist, für den sich Israel rechtfertigen muss. Und jeder tote Zivilist bedeutet auch, das Ansehen der Hamas, aber auch des islamischen Dschihads in der arabischen Welt steigen. Es ist ein ziemlich zynisches Spiel, was da getrieben wird. Pastor Isaac spricht von den Jahren 48 und 67. Das sind zwei einschneidende Erlebnisse, im Grunde genommen für die gesamte Region gewesen. 1947 hatte die Vollversammlung der Vereinten Nationen zur Teilung des damaligen britischen Mandatsgebietes Palästina aufgerufen. Dem stimmten seinerzeit die Juden zu, die Araber in Palästina und die arabischen Staaten lehnten den Plan allerdings ab. Als dann im Jahr 1948 der Staat Israel gegründet wird, von denjenigen, die da eben hingekommen waren, als dann im Jahr 1948 der Staat Israel gegründet wird, erklären die arabischen Nachbarn Ägypten, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien sofort den Krieg. Und das ist der Unabhängigkeitskrieg, das ist der Krieg, der am Ende den Staat Israel zur Folge hatte auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was die Palästinenserinnen und Palästinenser Nakba, die große Katastrophe, nennen, weil Hunderttausende von Palästinenserinnen und Palästinensern seinerzeit fliehen mussten. Die Nachkommen leben heute noch in vielen unterschiedlichen Flüchtlingscamps. 1967 wiederum erobert Israel im Sechstagekrieg dann den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen. In den Jahren danach hat sich Israel aus vielen dieser Regionen wieder zurückgezogen. Der Gazastreifen gehört dazu, die Sinai-Halbinsel eben auch, gehört ja zu Ägypten. Aus dem Westjordanland in Teilen, also vieles im Westjordanland, viele Gebiete sind unter vollständiger Kontrolle der Palästinenser mittlerweile. Einige werden gemischt verwaltet. In einigen haben die israelischen Streitkräfte immer noch das Kommando. Das ist das, was die Palästinenserinnen und Palästinenser eben als Besatzung bezeichnen und was tatsächlich eben auch international als Besatzung angesehen wird.
And obviously, we thought for a while that the two-state solution is the answer. Let's divide the land. In the naivety of the Palestinian leadership, they said, we take 22%. Even that now is out of the question. You know, we only ask for 22%. So I think it's time to go back to the root causes. Mm. And if Jews really want to establish a homeland here, they have to come to terms that there are Palestinians living here, and they have to find ways to live with us. The idea of one of these two nations dominating the other, we've seen where that leads to. We've seen.
Wenn der Pastor von 22% spricht, dann transportiert er sozusagen die Idee, es gab mal ein palästinensisches Gebiet, von dem nach dem Unabhängigkeitskrieg 1948 eben nur noch diese 22% übrig geblieben sind. Der Rest ist sozusagen jetzt das, was der Staat Israel ist. Und er klagt ihm darüber, dass auch diese 22% nicht vollständig unter palästinensischer Kontrolle sind. Im Westjordanland gibt es viele israelische Siedlungen. Es gibt Gebiete, die von den Israelis kontrolliert werden. Es gibt Gebiete, die gemeinschaftlich kontrolliert werden zwischen Palästinensern und Israelis. Und es gibt einige wenige Gebiete, die komplett von den Palästinensern kontrolliert werden, allerdings erst seit den Oslo-Abkommen zu Beginn der 90er Jahre. Die Idee, dass es mal so etwas wie ein Land Palästina gab, das ist so ein gängiges palästinensisches Narrativ, das sich allerdings geschichtlich gar nicht darstellen lässt, weil ein Staat Palästina gab es eben niemals in der Geschichte. Es gab eben eine Region, in der palästinensische Menschen gelebt haben, neben jüdischen Menschen. Es ist nicht so, dass die Jüdinnen und Juden erst nach 1945 in die Region gekommen wären, sondern es gab natürlich immer jüdisches Leben. Und ja gut, ich meine, Jerusalem ist nun mal eine urjüdische Stadt. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, rekurrieren eigentlich alle immer auf die Geschichte, auf die letzten 75 Jahre, auf das, was nach dem Unabhängigkeitskrieg passiert ist. Von dem Terror der Hamas, den Getöteten und den Geiseln, möchten allerdings die wenigsten sprechen.
Actually, you'll be surprised that even, at least the people I spoke to, even those who do not support Hamas, actually felt some sense of empowerment that we were able to break this myth of the unbeatable Israeli army. There is so much, you know, when you are oppressed for so long, when you are the victim of terror and violence for so long, and a victim of so much injustice, people react. And in fact, the only visible demonstrations we've seen in the streets that are not against Israel right now are the ones against the Palestinian Authority for its what the people might consider, you know, lukewarm response or normalization with Israel.
Ja, das sind natürlich Dinge, wo man erstmal wirklich zuckt. Also wenn man jemanden drauf anspricht und sagt, da gab es jetzt echt einen krassen Terroranschlag, 1400 tote Kinder, Frauen und Männer, die in ihren Häusern abgeschlachtet worden sind, 200 Menschen, die als Geiseln genommen worden sind. Und der Pastor sagt, die Menschen bezeichneten das als so eine gewisse Ermächtigung, als eine Reaktion der Menschen. Das ist schwierig, aber zeigt eben auch, wie groß die Wut und auch das Unverständnis für das Leid des jeweils anderen in der Region mittlerweile sind. Das ist bitter, wenn man diese Gespräche führt. Wie gesagt, ich verstehe es einfach auch nicht. Und jetzt ist auch nach dem Terroranschlag der Hamas und eben der darauffolgenden Reaktion der israelischen Streitkräfte ist die Lage extrem angespannt. Es hat jetzt immer wieder in den vergangenen Tagen zu tödlichen Auseinandersetzungen gekommen. Es sind Stand Freitag über 80 Palästinenserinnen und Palästinenser erschossen worden. Das berichten jedenfalls die Gesundheitsbehörden in im Westjordanland. Die Menschen sollen erschossen worden sein bei Protesten durch israelische Streitkräfte. Einige angeblich auch durch israelische Siedler, die im Westjordanland in diesen illegalen Siedlungen leben. Ich habe es ja vorhin auch schon kurz angedeutet, dass diese Siedlungen nach Völkerrecht einfach illegal sind, die immer mehr errichtet werden, immer größer werden, immer weiter in die eigentlichen Palästinensergebiete reinragen und eben auch Anlass sind für Wut und Empörung unter den Palästinenserinnen und Palästinensern, die da ganz klar dann eben von Besatzung sprechen und von illegaler Landnahme. Die Wut der Menschen im Westjordanland richtet sich allerdings nicht nur gegen die Israelis, sondern sie richtet sich auch gegen die eigene Führung. Also während im Gazastreifen die Hamas regiert, die von vielen, vielen Ländern, unter anderem auch Deutschland, als Terrororganisation eingestuft wird, regiert im Westjordanland die Fatah. Die Fatah steht in Konkurrenz, in massiver Konkurrenz zu Hamas. Präsident Mahmoud Abbas, der seit 2006 regiert und seitdem auch keine Wahlen mehr hat durchführen lassen, dem wird unter anderem vorgeworfen, mit Israel zusammenzuarbeiten. Stimmt, also die Behörden der sogenannten Autonomiebehörde in Ramallah, die Sicherheitskräfte arbeiten eng mit den Israelischen zusammen. Und ihm wird auch vorgeworfen, sich nicht ausreichend für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser in den von Israel besetzten Gebieten einzusetzen.
He's doing nothing. He's just sitting, going on tours to Jordan to see Biden, to see Lincoln, to see I don't know who, and he's just trying to act peacefully. Well, I just wish that he will understand one day that we've been asking the world peacefully for 75 years. Now it's not time for you to go and be polite to them. It's time to go and shout at them, tell them, stop the war, stop bombing Gaza. That's what we want from him. If he can't deliver that, then he's not the right president for Palestine. That's for sure the answer. And I know a lot of people here believe that, but we don't really have the courage to say that out loud yet, I guess, yet.
Das ist die 21-jährige Studentin Balazan. Die habe ich in Ramallah getroffen. Der Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde, auch der Sitz von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Und in Ramallah war ich kurz, nachdem ich in Bethlehem war. In Ramallah war die Stimmung sehr, sehr angespannt am Tag, bevor ich dahin gefahren bin. Das war am Abend dieser Explosion an einem Krankenhaus in Gaza. Gab es also heftige Demonstrationen, Ausschreitungen auch, wie in anderen Städten im Westjordanland. Und an dem Tag, als ich da war, war auf dem zentralen Platz waren sehr viele junge Leute versammelt. Alle, wie gesagt, sehr wütend, wie Balazan eben auch, sehr erregt. Alle waren eben der Meinung, Israel begehe ein Massaker im Gazastreifen. Und ich habe dann mit Balazan gesprochen, die stand da mit so einem Palästinensertuch, diesem schwarz-weißen Tuch, was ein Symbol des politischen Kampfes der Palästinenserinnen und Palästinenser geboren ist, hatten ganz viele von diesen jungen Leuten an. Ein paar haben sich damit auch vermummt und wie ihr mitbekommen habt, also Balazan ist wütend auf Abbas, wirft ihm vor, viel zu höflich zu sein. Der hatte sich tatsächlich mit dem amerikanischen Außenminister Blinken getroffen, das Treffen, was eigentlich geplant war in Jordanien mit dem US-Präsidenten und arabischen Führern. Das ist dann kurzfristig abgesagt worden nach der Explosion im Krankenhaus. Nochmal, also es gibt ja dieses Narrativ in der arabischen Welt, dieses Krankenhaus sei attackiert worden von den israelischen Streitkräften. Nach allem, was man bislang weiß, stimmt das schlicht und ergreifend nicht, aber diese Erzählung hat sich jetzt tatsächlich in die Herzen und in die Gehirne der Leute gepflanzt und ist für sie einfach ein Indiz für die ihrer Meinung nach überbordende israelische Brutalität gegen ihre Leute.
Our people are done talking peace. We're done asking for the world to believe us. We just wanna stand and raise our voices to the world to listen that Gaza is not alone and the children in Gaza are not alone too.
Wie aus allen, mit denen ich da gesprochen habe, spricht aus solchen Worten natürlich Wut. Wir sind einfach fertig, über Frieden zu sprechen. Frieden will, also von den jungen Leuten jedenfalls, mit denen ich da gesprochen habe, eigentlich kaum jemand. Also unter den älteren Leuten, beispielsweise in Bethlehem, mit denen ich geredet habe, da war noch Angst zu spüren. Und die allermeisten, mit denen ich geredet habe, sagten auch, sie wollen definitiv nicht, dass der Krieg überschwappt auf Westjordanland. Das klang bei den jungen Leuten eben schon so ein bisschen anders, also dieses entschlossene Auftreten, was Balazan da angemahnt hat, Das haben andere dann noch weiter getrieben, indem sie gesagt haben, ja, wir sind bereit für den nächsten Aufstand. Ihr erinnert euch, es gab in den 80er Jahren eine sogenannte Intifada, einen Palästinenseraufstand. Es gab in den 2000ern, Anfang der 2000er, einen Aufstand mit, gerade der zweite, mit Tausenden von Toten, vielen Selbstmordattentätern, die sich in irgendwelchen Cafés, Einkaufszentren und sonst was in Israel in die Luft gesprengt haben. Und die jungen Leute kennen das alles auch nur aus der Erzählung ihrer Eltern oder gar Großeltern, was die Intifadas jeweils auch für Leid mit sich gebracht haben und wie sinnlos sie am Ende waren, weil die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser im Grunde genommen ja noch weiter eingeschränkt worden sind. Ein Beispiel, um diese Selbstmordangriffe zu verhindern, hat Israel eben eine Mauer gebaut, die teilweise 6 Meter hoch ist in Jerusalem. Man sieht hier auch in Ramallah am Ortsrand, in vielen Teilen des Westjordanlandes ist diese Mauer keine Mauer, sondern ein Zaun. Also diese Sperranlagen sind gebaut worden als Reaktion auf die Selbstmordattentate gegen Cafés, gegen Restaurants und derlei Dinge. Und nach dem Bau der Sperranlagen sind die Selbstmordattentate eben zurückgegangen. Also aus israelischer Sicht Schutz der Bürgerinnen und Bürger, aus palästinensischer Sicht ein Indiz dafür, dass Israel die Palästinenserinnen und Palästinenser in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken will, einsperren will und eben entsprechend unterdrückt. Das ist, tja, eine Situation, ich muss sagen, immer wenn ich in Israel beziehungsweise in den Palästinensergebieten unterwegs bin, erscheint mir die Lage immer aussichtsloser und schwieriger. Also die ganze politische Gemengelage so ineinander verknotet und die Wut und teilweise auch der Hass aufeinander ist so groß, dass ich mich immer frage, wie kann man das lösen? Und das habe ich eben auch Pastor Isaac gefragt.
You know, for many years we've been saying the same. Is it too much to ask for the implementation of the international law? That's the only thing we're calling for. As Palestinian leadership, the problem right now is that this is not probably possible because of the settlements. You know, the colonies within the West Bank make it impossible for a Palestinian state and Palestinian sovereignty over our land. And so, before moving forward and what will happen, I think, if we're honest about a desire to achieve peace, we need to analyze what's happening on the ground. Israel has been trying its best to minimize the land that Palestinians control and try to push as many Palestinians outside of Palestine. And right now we are living in huge gated communities. I mean, Gaza is a big prison, right? But so is Bethlehem now. I can't leave Bethlehem. There are checkpoints to Jerusalem, checkpoints to Ramallah, checkpoints to Hebron. The idea is that now they created these big gated communities, Israeli-controlled communities. Is this sustainable? I mean, Israel is literally building the infrastructure for 8 or 9 more Gazas. Hebron block, the Bethlehem block, the Ramallah block. And the world knows it. You know, I talk to diplomats all the time. They see it. They know it. Is this sustainable? Do you think that, you know, any people group will be happy with being isolated into these gated blocks and being fed, you know, economic, you know, benefits here and there, internet here and there? We allow you to drive through the road. Do you think any people will accept this? I mean, Israel is planting the seed for a catastrophe in the Middle East. And the world is seized, and no one is willing to say a thing.
Ja, also der Pastor malt ja ein sehr düsteres Bild, geht davon aus, dass palästinensische Städte im Westjordanland ähnlich mit Zäunen und Mauern umgeben werden könnten, wie das in Gaza schon der Fall ist. Gaza ist schon sehr abgeriegelt, das muss man einfach sagen. Palästinenserinnen und Palästinenser bezeichnen das auch als das größte Freiluftgefängnis der Welt. Soweit würde ich definitiv nicht gehen. Die Bewegungsfreiheit ist natürlich massiv eingeschränkt. Die allermeisten, die ja leben im Gazastreifen, kommen nicht raus. 20.000 von ihnen könnten, oder konnten, muss man jetzt mittlerweile sagen, vor der Terrorattacke der Hamas in Israel arbeiten. Es gab Überlegungen und Pläne, das auszuweiten. Ich denke, das wird jetzt erstmal in Zukunft nicht möglich sein, nach dem, was am 7. Oktober passiert ist. Ob es wirklich dazu kommt, dass diese palästinensischen Städte wie Bethlehem, wie Ramallah, wie Hebron auch sozusagen eingemauert werden, abgeriegelt werden, permanent. Das hängt natürlich auch davon ab, was jetzt in den kommenden Tagen und Wochen im Westjordanland passiert. Also kommt es da zu massiven Aufständen, möglicherweise militanten Aktionen gegen die Siedlungen, die illegalen Siedlungen im Westjordanland. Kommen möglicherweise wieder Jüdinnen und Juden zu Schaden, werden getötet oder verletzt. Dann kann es natürlich sein, dass es da eine entsprechende Reaktion auch wieder der Israelis gibt. Es dreht sich eben alles immer wieder im Kreis. Also das ist eben das Bittere an der Region, wenn man hier unterwegs ist, diese Aussichtslosigkeit, was Konfliktlösungsmöglichkeiten angeht. Also die Reaktion der Israelis auf irgendwelche Anschläge, auf irgendwelche Attacken fällt immer sehr, sehr hart aus, weil sie das Leben israelischer Bürgerinnen und Bürger schützen wollen und das mit aller, ja man muss es aber sagen, mit aller Gewalt. Und das wiederum führt dann dazu, dass die Bewegungsfreiheit von Palästinenserinnen und Palästinensern eingeschränkt wird. Die israelische Regierung ist in den vergangenen Jahren immer weiter nach rechts gedriftet. Jetzt auch nach den jüngsten Wahlen ist da eigentlich ein Regierungsbündnis an der Macht, das ja im Prinzip nur als rechtsradikal bezeichnet werden kann. Diese israelische Regierung unternimmt leider nichts gegen den Ausbau der Siedlungen, der illegalen Siedlungen. Sie befördert sie sogar. Und das ist natürlich auch eine etwas schwierige Geschichte. Die ganze Situation ist einfach ungemein verfahren. Was allerdings nicht stimmt, ist, dass niemand was dazu sagt, wie der Pastor das meint. Also es gibt schon sehr, sehr viele, selbst die erklärten Freunde Israels, Deutschland oder die USA, haben die Siedlungspolitik immer wieder kritisiert, haben gesagt, das führt nichts, führt zu nichts Gutem. Die arabische Welt steht sowieso zumindest verbal hinter den Palästinenserinnen und Palästinensern, wenn es wirklich darum geht, ihnen zu helfen. Passiert relativ wenig, sieht man aktuell übrigens auch am Gazastreifen. 2 Millionen Leute, die eigentlich zumindest raus müssten, während die Militäroperationen der Palästinenser laufen, können nicht raus, weil Ägypten die Grenze zugemacht hat und einfach nicht zulässt, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser sich da retten können. Also es stimmt schlicht und ergreifend nicht, dass die Welt nur zuschaut. Die Welt ist einfach schlicht und ergreifend ziemlich hilflos, was die ganze Situation dort vor Ort angeht. Der Nahostkonflikt ist sicherlich einer der kompliziertesten, wenn nicht der komplizierteste Konflikt weltweit. Auch für mich als Berichterstatter ist es einfach schwierig, da irgendwie eine Meinung zu finden oder sich gar irgendwelche Lösungsmöglichkeiten vorstellen zu können. Ich war jetzt ein paar Mal in Israel, ich war ein paar Mal in den Palästinensergebieten, sowohl im Westjordanland wie auch in Gaza. Und jedes Mal komme ich eigentlich von diesen Reisen relativ ratlos zurück. Also klar und unbestreitbar und nicht wegzudiskutieren ist das Existenzrecht Israels. Und eigentlich genauso klar ist auch, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser ein Anrecht haben auf einen freien Staat, auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, Selbstverwaltung. Aber ist es einfach auch so viel Hass hier unterwegs, nicht nur auf palästinensischer Seite, auch auf israelischer Seite, wenn man also beispielsweise in Hebron unterwegs ist und da mit Zielern spricht. Hebron ist eigentlich eine palästinensische Stadt, aber wo es eben 800 superradikale Siedler gibt oder auch in anderen Siedlungen bekommt man das mit, sehr viel antipalästinensischen Rassismus oder antiarabischen Rassismus. Und wie gesagt, man weiß einfach nicht, wie das irgendwie, wie man das wegkriegen kann. Und mit jedem Konflikt, mit jedem Krieg, mit jeder Eskalation vertieft sich eben dieser Hass, vertieft sich das Misstrauen, habe ich den Eindruck, wenn ich hier unterwegs bin. Also auch auf israelischer Seite ist mittlerweile nach der Attacke der Hamas, ist selbst bei denjenigen, die immer für eine Zwei-Staaten-Lösung plädiert haben, die immer dafür plädiert haben, irgendwie einen Austausch zu finden mit den Palästinenserinnen und Palästinensern, selbst, ja, bei denen merkt man, dass sie sagen, es geht einfach nicht mehr und wir müssen jetzt also wirklich ganz radikal vorgehen gegen die Hamas. Ihre Präsenz im Gazastreifen führt allerdings natürlich dazu, dass sich jetzt also dann möglicherweise, wenn Bodentruppen reingehen sollten, israelische, dass dann natürlich wieder Bilder produziert werden, die fürchterlich sind, noch mehr tote Zivilistinnen und Zivilisten, noch mehr Zerstörung, was wiederum bedeutet, dass im Westjordanland die Stimmung möglicherweise kippen wird, also nicht nur die Wut da ist, sondern dass sich das Ganze dann in den bewaffneten Aufstand entlädt. Das Gleiche gilt auch für den Norden Israels. Die Hisbollah, die im Südlibanon das Sagen hat, ist zwar schiitisch, anders als die Hamas, die sunnitisch ist. Gleichwohl sieht sie auch die Vernichtung Israels als ihr Hauptziel an, ihr politisches, und wird sich möglicherweise dann mit der Hamas verbrüdern, gemeinsam mit ihr kämpfen. Die Hisbollah verfügt über wesentlich mehr Raketen als die Hamas, wesentlich präzisere und schlagkräftige Raketen. Also das Ganze hat das Zeug, tatsächlich zu einem Großkonflikt zu werden und noch fürchterlich zu eskalieren. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Situation noch nie so angespannt und so schwierig war, wie sie aktuell ist, sodass an Lösungsmöglichkeiten, an friedliche Lösungsmöglichkeiten dieses Gesamtkonfliktes eigentlich zurzeit nicht zu denken ist. Das ist deprimierend, das macht traurig, muss man sagen, weil man auf beiden Seiten natürlich tolle Menschen trifft, gute Menschen trifft, die keinen Bock auf diesen Krieg haben, die keinen Bock auf diese Gewalt haben, die einfach nur ein friedliches Leben haben wollen. Und wie gesagt, aber es lässt dann so ein bisschen ratlos zurück. Das war die nächste Sonderfolge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an, diesmal aus Israel, diesmal aus dem Westjordanland. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich sag auf bald und Shalom, Salam, Frieden. Macht's gut. Bis denn. Ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.